Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung im Podcast Zwischendrin und Durch. Herzlich willkommen an Sie und euch, die uns heute hier zuhören. Und ein ganz herzliches Willkommen an Gesa Wellmann, die hier bei uns heute im Studio ist. Gesa Wellmann, Juniorprofessorin hier in Oldenburg an der Fakultät oder im Fachbereich der Philosophie. Gesa, ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Gesa und ich haben uns, ich glaube, Gesa, so vor gut einem Jahr oder ein bisschen länger hier in Oldenburg kennengelernt und haben uns ein wenig auch inhaltlich ausgetauscht. Ich sag mal, die Beziehung, du kannst mir da gleich widersprechen, Gesa, aber Philosophie und Theologie ist ja, ich sag mal, eine Beziehung, die eine lange Geschichte hat und auch immer wieder mit kritischen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Menschen aus Philosophie und Theologie geführt und sichtbar wurde. Gesa, ich würde dich einmal bitten, ich weiß von dir einiges, unter anderem einige Schwerpunktsbereiche, die du in deiner wissenschaftlichen Arbeit hast, aber du kannst gerne da noch ein bisschen ergänzen. Also eins weiß ich, so der deutsche Idealismus ist ein Fokus, den du in deiner Arbeit in den Blick nimmst, aber, und damit mache ich direkt eine Beziehung, die ich ganz spannend finde oder eine Brücke, inhaltliche Brücke, du schaust da auch kritisch drauf, aus einer, ich sag mal, postkolonial-kritischen Gesellschaft, kritischen Perspektive. Ja? Vielleicht könntest du da mal ein bisschen ansetzen, noch mal ein bisschen was von dir erzählen, wie du hier in Oldenburg angefangen hast und was jetzt gerade ganz zentral deine Forschungsschwerpunkte sind. Bitteschön.
Ganz vielen Dank, Ulrike. Genau. Also der deutsche Idealismus ist bestimmt so einer meiner Forschungsschwerpunkte. Ich habe in Belgien promoviert und da habe ich es relativ historisch eben im deutschen Idealismus mich bewegt.
Ja.
Und bin dann aber damals eigentlich schon immer, wie du auch schon gesagt hast, eben auch so in einen kritischen Blickwinkel sozusagen gekommen. Mhm. Und habe eben versucht, innerhalb des deutschen Idealismus einmal bestimmte Problemfelder aufzudecken, teilweise immanent, das heißt irgendwie sozusagen aus den Texten selbst, teilweise eben auch mit Hilfe ganz anderer Theorieströmungen. Das ist einmal bei mir eben die dekoloniale Theorie, also vor allen Dingen so ein postkoloniales Denken aus Lateinamerika, aber natürlich auch ein bisschen die kritische Theorie, was die Philosophiegeschichte da sozusagen zu bieten hat.
Ja, ganz kurz, bevor du noch weiter machst, vielleicht können wir ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht so, wenn dir das möglich ist, so in zwei, drei Sätzen, was ist eigentlich der deutsche Idealismus?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ein Riesenthema, weiß ich, aber vielleicht so ein paar Keywords oder zentrale Themen, die du da unseren Zuhörern an die Hand geben könntest.
Ja, also ich würde sagen, im Grunde genommen ist es natürlich, also rein historisch gesehen, ist es hat seinen Ausgang in Kants Philosophie.
Kant.
Und das sind dann sozusagen die Philosophen hauptsächlich, die auf Kants Philosophie reagieren. Mhm. Ich beschäftige mich auch ein bisschen mit so Randthemen des deutschen Idealismus. Das heißt, auch die Romantik spielt zum Beispiel eine große Rolle, die zu gleicher Zeit ungefähr entsteht und eben auch sehr wichtig für den deutschen Idealismus ist. Mhm. Und ich glaube, und da vielleicht ist da auch so eine kleine Überschneidung oder so thematisch sozusagen für uns beide heute interessant. Ich glaube, dass der deutsche Idealismus eben versucht, insoweit über Kant hinauszugehen, als dass er versucht, die starke Beschränkung auf das Subjekt, die Kant in die Philosophie eingeführt hat, ein bisschen aufzubrechen, auf etwas hin, was sie als das Absolute oder das Exteriore, oder vielleicht auch das Unverfügbare bezeichnen oder was man im Nachhinein so bezeichnet hat. Und ich glaube, da könnten wir uns vielleicht tatsächlich treffen oder da ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich gerade forsche.
Definitiv werden wir uns da treffen, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt also nochmal, aufgenommen, was du sagst, also die Fokussierung auf das Subjekt, die Fokussierung auf die Fähigkeit des Subjekts, die Kant sozusagen sehr stark gemacht hat, die nochmal von einem anderen Standpunkt aus kritisch in den Blick zu nehmen, aufzubrechen, sage ich immer ganz gerne. Darum geht es so ein Stück weit, sehr allgemein formuliert für unsere Zuhörerinnen in deiner Forschung.
Ja, oder vielleicht sozusagen die Grenzen auszutesten, ja, also wo sozusagen, sehr wo gut. liegt eigentlich die Grenze des Subjekts zur Erkenntnis, die Kant relativ eng und streng gezogen hat und dann immer dieser Versuch, ja, können wir da nicht irgendwie drüber hinaus?
Ja, spannend. Die Grenze des Subjekts ist für mich als Theologin natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir theologisch ganz basal für alle, die uns zuhören, ja davon ausgehen, es gibt ja noch was anderes. Also das Subjekt ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen und der Mensch sowieso nicht und die Schöpfung als Ganzes auch nicht, sondern da gibt es etwas, wovon aus sozusagen wir herdenken. Und das ist nicht primär und exklusiv das menschliche Subjekt. Und genau da, Gesa, würde ich gerne mit dir so ein bisschen nachspüren, diesem Gedanken. Du hast es ja gerade selbst gesagt. Was heißt denn? Du hast differenziert postkolonial-kritische, dekolonial-kritische Perspektive auf den deutschen Idealismus zu werfen, beziehungsweise dieser Begriff der Exteriorität. Kannst du vielleicht erstmal postkolonial und dekolonial kritisch so ein bisschen einholen, damit unsere Zuhörerinnen das nachvollziehen können, was du damit meinst?
Genau, also leider ist das im deutschen Idealismus relativ einfach, auf große Probleme zu stoßen.
Ja.
Also da gibt es einfach sehr starke prokoloniale Argumentationsmuster, ja, also wo sozusagen die Kolonisierung legitimiert wird, im Grunde genommen philosophisch.
Beispiel vielleicht an der Stelle?
Also zum Beispiel Fichte, aber auch Hegel ganz berühmterweise sozusagen, versuchen, die Weltgeschichte so darzustellen, dass die Kolonisierung gerade der beiden Amerikas eben ein notwendiger Schritt zu eben der Erfüllung der Geschichte ist.
Okay.
Und das ist sehr interessant, weil diese Autoren sehr, sehr kritisch sind. Die sind zum Beispiel ganz offen gegen Sklaverei, also haben ein sehr, sehr starke und, wie ich finde, auch wirklich sehr faszinierende Philosophie der Freiheit im Grunde genommen. Mhm. Aber zugleich hört die dann auf, wenn es eben um koloniale Subjekte geht.
Klingt absolut widersprüchlich.
Ist es auch.
Also dieser Widerspruch, das heißt also aus heutiger Perspektive, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber könnte man ja so nach dieser, ja, wie stark, wie tragfähig ist kognitive Dissonanz? Wie weit kann man das aushalten? Einerseits, aber andererseits. Kannst du uns da noch ein bisschen, also was ist deine Perspektive? Wie haben die das in ihrer Logik hinbekommen?
Also ich denke, ehrlich gesagt, dass es gar nicht so viel anders ist als heutzutage. Ich glaube, wir sind immer noch in einer sehr schizophrenen Logik, in der Hinsicht und in vielen Hinsichten vielleicht. Aber ich denke, dass gerade diesen Autoren ist dieser Freiheitsbegriff wahnsinnig wichtig. Er ist auch sehr, sehr zentral. Also die Französische Revolution ist gerade erst passiert. Ne? Also das ist tatsächlich dieser Gedanke, dass wir Freiheit denken können und dass der dann wirklich, dass es wirklich passiert. Ja, also dass sich das politisch tatsächlich niederschlägt.
Ja.
Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für diese Autoren. Und zugleich gibt es aber eben den Fakt der Kolonisierung, die zu diesem Zeitpunkt ja schon länger läuft.
Also, definitiv.
Wir haben schon ein paar Jahrhunderte hinter uns. Und das muss jetzt irgendwie eingeholt werden. Und gerade so eine Geschichtsphilosophie versucht zum Beispiel, denke ich, die irgendwas da ist, sozusagen einem Sinn zu geben. Also die Idee, wir müssen das, was da ist, ist irgendwie sinnvoll, ist irgendwie vernünftig.
Wir müssen eine Logik finden, um dem, was da ist, etwas abzugewinnen.
Ganz genau. Und da kommt man natürlich in wahnsinnige Widersprüche. Und ich glaube, das ist dann an uns heute. Spivak hat mal gesagt, wir müssen sozusagen Kant helfen im Grunde genommen in diesem Punkt. Ja, also ich glaube, das gehört unter anderem zu unserer Aufgabe, zu gucken, wo genau verlaufen die sich eigentlich? Wo genau ist eigentlich der Punkt?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja, also wo das kippt.
Und das heißt aber, ich sag mal, dieser Widerspruch, der jetzt hier deutlich wird, und du sagst, ein Stück weit ist das, so habe ich das gehört, ja heute auch so. Also diese gewisse Widersprüchlichkeit und das Paradoxe oft in theoretischen Ansätzen oder jetzt in der Perspektive, in der Geschichtsphilosophie. Wir versuchen, dem Ganzen Sinn zu geben und dabei verlaufen wir uns. Oder? Ne? Die Frage ist doch dann aber, finde ich, dieser Freiheitsbegriff, den du erwähnt hast, der wurde ja dann eingeschränkt ein Stück weit. Der galt ja nicht für alle. Ja, und da komme ich immer so ein bisschen an meine Grenzen und sage ich, wie kann ich denn? Also, dass wir Widersprüche haben, klar, kennen wir, glaube ich, alle. Sie, die uns zuhören, ihr, die uns zuhört, sicherlich auch. Aber die Frage für mich ist so ein bisschen, dass der Widerspruch im Eingemachten, damit meine ich der Widerspruch mit Blick auf den Menschen, wenn wir da anfangen zu klassifizieren, zu kategorisieren und den Freiheitsbegriff nur auf ein bestimmtes Segment der menschlichen Bevölkerung anzuwenden und bei der anderen ihn zu lassen, dann finde ich, ist das ein Widerspruch, der aus theologischer Perspektive ein, ja, nahezu das Theologische oder mit Blick jetzt auf den Gottesbegriff oder auf Gott, den Schöpfer, tangiert.
Ja, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen berichtigen, weil ich glaube, das ist ja interessant, glaube ich auch. Ich glaube gar nicht, dass Sie, also jetzt, ich spreche jetzt mal von den Klassikern des deutschen Idealismus, also sagen wir mal Fichte, Schelling, Hegel, dass Sie dem Einzelnen gar nicht den Freiheitsbegriff absprechen würden. Also es gibt sogar sehr explizite Passagen, in denen Fichte das auch dem kolonialen Subjekt nicht abspricht. Also das, das ist sozusagen kein so, ich sage in Anführungsstrichen, einfacher Rassismus, sondern es glaube ich, meines Erachtens funktioniert das ein bisschen anders. Also ich glaube, auf so einer moralisch-ethischen Ebene ist es ganz klar, dass der Freiheitsbegriff für alle gilt.
Ja.
Aber eben auf so einer großen universal-geschichtsphilosophischen Ebene, also ja, wir als Gattung, wir als Menschheit bewegen uns, ich sag mal, zu so einer immer größeren Freiheit hin. Da kann das dann eben durchaus sein, dass mal so eine Kolonisierung leider notwendig ist. Ja, also dass wir sozusagen bestimmte Opfer bringen müssen, um die Weltgeschichte als Ganze...
Um den Fortschritt voranzubringen.
Genau.
Also dann unterliegt hier letztendlich, also die Kritik würde ich dann, oder höre ich, unterliegt sozusagen der Blick auf den Einzelnen, unterliegt einer Meta-Geschichtlichkeit.
Ganz genau.
Ne?
Ganz
also bei Hegel spricht man ja auch von dieser teleologischen, also auf ein Ziel ausgerichteten Geschichtsidee, die letztendlich, also man könnte jetzt ein bisschen salopp sagen, ne, auf Fortschritt, Entwicklung, und der beruht dann eben, ne, ausgerichtet auf ein Ziel eben, naja, da müssen, wie du sagst, ein paar Opfer gebracht werden.
Ja.
So in die Richtung.
Ja.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass sich da der Widerspruch dann, also...
Überhaupt nicht. Nein, das löst den Widerspruch.
Ne?
Nee, genau, da bin ich ganz bei dir. Genau,
okay.
Der Widerspruch bleibt völlig. Es ist nur komplexer.
Ja. Es ist komplex. Super. Also nicht, was heißt super? Also es ist komplexer und man muss die Feinheiten auch erkennen und nicht, ich sag mal so, pauschalisieren, sondern, wie du sagst, differenzieren, beziehungsweise genau zu schauen, okay, wie funktioniert denn diese Logik und warum funktioniert sie vielleicht auch so?
Ganz genau.
Du hast zu Beginn gesagt, dieser Blick auf das Subjekt wird auch aufgebrochen. Vielleicht ist es, liegt eben nicht die ganze Fähigkeit, so hast du es nicht gesagt, meine Worte, das Vermögen im Subjekt. Und vielleicht ist da auch, ne, dieses Thema Standort außerhalb, Exteriorität. Wir hatten gerade das für Sie als Information, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Seminar gemeinsam. Da haben wir eben, wie Gesa gerade schon sagte, einen Fokus auch auf den lateinamerikanischen Raum, den Denker Enrique Dussel und Emmanuel Levinas ins Gespräch gebracht. Wo würdest du denn jetzt sagen, kommt vielleicht diese Dimension des, ne, ein Standort außerhalb, etwas, was dem Menschen nicht verfügbar ist, wir Theologen sagen eben, ne, etwas Transzendentes, ins Spiel?
Ja, das ist eine gute Frage.
Große Frage, ich weiß.
große Frage, genau. Ohne mich vielleicht zu sehr aus dem Fenster hängen zu wollen, ich mach's jetzt aber trotzdem.
Mach mal, wir sind hier ja unter uns sozusagen.
Genau, ich glaube, dass gerade die Philosophie, oder sagen wir mal die Philosophie des deutschen Idealismus, tatsächlich sehr stark versucht, immer an diesem Subjekt doch festzuklammern.
Ja, ich weiß.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Dialog zwischen Theologie und Philosophie ist. Aber da habe ich das Gefühl, für euch ist das viel einfacher in dem Sinne. Also ihr habt sozusagen vielleicht einen etwas unbedarfteren Zugang zu diesem Außen, zu diesem Exterioren.
Ja, unbedarft, das ist schön, ja.
Ja, während sozusagen der Philosoph natürlich klammert sich eigentlich
An dieses Subjekt.
An dieses Subjekt, an die Rationalität, an irgendeine vernünftige Argumentation. Ja, also wir haben eben nicht den Glauben, sondern versuchen irgendwie das Wissen, mit dem Wissen zu arbeiten oder die Bedingungen des Wissens irgendwie zu schärfen. Und das ist, glaube ich, da liegt vielleicht ein Unterschied, auch in diesem Zugang zum Exterioren.
Okay, und vielleicht nochmal für alle, die uns zuhören, dieser Begriff Exteriorität klingt etwas schwierig auszusprechen, ist letztendlich ein Begriff, der eben genau auf so einen Ort außerhalb des menschlich Verfügbaren hinweist oder den zum Ausdruck bringt. Ne? So weit erst einmal. Ich finde das spannend, Gesa. Du sagst, wir Theologen oder ihr da so, seid da vielleicht etwas unbedarfter. Dass es da noch, ne, hinter dem Subjekt, hinter der Wissensproduktion des menschlichen Subjekts noch was anderes vielleicht gibt oder möglich ist, dass es da etwas gibt. Und jetzt hast du Stichwort Rationalismus. Schauen wir doch mal auf die großen Denker des Rationalismus. Das wäre René Descartes, Spinoza, Leibniz. Die waren alle durchaus rational, also jetzt mal wirklich, ne, ganz, ganz vereinfacht übersetzt, mit der Vernunft haben sie gedacht. Aber letztendlich waren sie zugleich auch theologisch unterwegs.
Ja.
Das heißt, es schließt sich doch aus meiner Sicht nicht aus, wenn wir sagen, und das wäre jetzt so ein bisschen kritisch an euch Philosophinnen und Philosophen gefragt, auch in diese Wissensproduktion des Subjekts dieses andere, dieses über das Subjekt hinaus oder auch, wenn du so willst, das Subjekt Tragende mit hineinzunehmen in den Gedankengang. Was ist das Problem für euch? Verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, wir teilen also große Teile des unserer Gegenstände. Ja, also wir fragen uns beide, was ist Gott, was ist der Sinn des Lebens, was ist das Gute? Also ich glaube,
das tun wir beide.
Das tun wir beide, okay, würde ich sagen. Aber ich glaube eben, dass die Philosophie da doch einen völlig anderen Zugang hat. Also sie versucht eben wirklich vom Standpunkt der Subjektivität, das ist im 20. Jahrhundert auch alles aufgelöst worden, aber ich spreche jetzt mal ein bisschen plakativ, ja.
Ja.
Also des Subjekts, der rationalen Argumente eben vielleicht heraus, also irgendeine Annäherung zu schaffen an Gott, den Sinn des Lebens, irgendetwas, was wir eben...
Den es aber eigentlich für euch ja gar nicht gibt.
Oh doch, also ach natürlich, doch, ja, okay. Das suchen wir die ganze Zeit. Also daher die, doch unbedingt.
Ihr
das
sucht sind den philosophischen Fragen. Gott.
Nee, oder welchen Gott? Ich würde nee, sogar sagen, also, ja gut, da kommt natürlich wirklich drauf an, welche Epoche man jetzt nimmt. Ne?
Natürlich.
Aber ich glaube, dass es schon darum geht, zu erfahren, was ist Gott? Ja, ja, das ist, glaube ich, eine sehr zentrale Frage.
Okay.
Gibt es Gott? Das ist eine der Hauptaufgaben sozusagen. Lange war das sozusagen, der Philosophie natürlich auch. Aber dann eben nicht den Glauben einzuspannen, sondern das über das Wissen zu regeln. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil es ist klar, dass ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, oh, guck mal, das ist schwieriger. Ne? Also sozusagen, es ist kein sinnlich erfahrbares Wissen, kein irgendwie mit Naturgesetzen nachweisbares Wissen, sondern es ist natürlich ein Wissen, was sich irgendwie anders absichern muss. Und das ist das große Problem natürlich der Philosophie, dass sie auf Gegenstände geht, die ich eben nicht empirisch erfahren kann und die ich trotzdem
erfahre.
Ja, genau, das ist natürlich nur so eine Sache. Ja, da würde die Philosophie, glaube ich, sagen, aber das ist eine subjektive Erfahrung, die wir eben nicht intersubjektiv absichern können und
also ich glaube so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber so ein bisschen, glaube ich, meine ich verstanden zu haben, worum es hier geht. Vielleicht nochmal, um das zu vertiefen, Gesa, diese Exteriorität oder vereinfacht gesagt, ne, für alle, dieser Ort außerhalb. Wenn wir Theologen, Theologinnen sagen so, ja, das ist für uns letztendlich und wir können das umschreiben und jeder umschreibt es anders, in den Epochen ist es immer wieder anders in Worte gefasst worden, aber es gibt da eben diesen göttlichen Raum oder von mir aus auch das Transzendente, wo der sich genau bewegt, ganz weit weg, die Vorstellung oder vielleicht hier mitten unter uns, ist je nach theologischer Ausrichtung anders. Aber wie würdest du denn jetzt als Philosophin dann diesen Ort außerhalb füllen?
Also auch da wiederum natürlich, es gibt tausend Antworten auf
natürlich,
diese Frage.
Natürlich, aber du, Gesa.
Aber genau, was mich gerade sehr fasziniert und auch im deutschen Realismus übrigens sehr fasziniert oder auch in der Romantik dann, sind eigentlich Theorien, die sagen, es wahnsinnig wichtig, dieser Ort außerhalb. Also sagen wir jetzt irgendwas Transzendentes, sagen wir, wenn wir nur vom Sinn des Lebens sprechen, aber ja etwas, was wir sozusagen nicht direkt...
Wo wir nicht direkt eine Verfügbarkeit haben. Wir können das nicht so ergreifen in dem Sinne.
Ganz genau. Und da gibt es in der Philosophie Strömungen, Schelling zum Beispiel ist so einer, die versuchen, das negativ zu machen. Also die sagen, es gibt diesen Raum, aber wir können... rational da nicht dran. Und was machen wir? Wir müssen uns im Grunde genommen als Subjekt negieren oder zerstören, sozusagen. Ich muss mit meinem Denken mein Denken zerstören, um Platz für diesen Raum zu schaffen oder für dieses Transzendente. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend.
Und das mache ich aber
spannend.
Aus dem eigenen Vermögen
das
heraus.
Das ist alles aus dem eigenen Denken. Genau, also es ist sozusagen, das Denken denkt sich zu Ende, sozusagen.
Ja, das genau. Also im Grunde genommen schon diese Grenze des Subjekts wahrnimmt, aber die Grenze nimmt das Subjekt aus seinen eigenen Fähigkeiten wahr. Also es denkt sich, zerdenkt sich Stück weit.
Ja, ganz genau.
Und diese Grenze des Denkens öffnet ihm dann sozusagen den Raum.
Genau.
Das und Außerhalb.
Ganz genau. Und das ist dann aber, also jetzt klassisch Kant, das ist der Raum des Glaubens. Da kommen wir mit
Argumenten
nicht mehr hin. Ja.
Das heißt also am Ende, also wenn wir das jetzt ein bisschen elementarisiert, grafisch oder sprachbildlich in Szene setzen, könnte man ja sagen, das sehen Sie jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, aber ich habe hier gerade meine beiden Arme hochgehalten. Also wir haben hier Theologie, Philosophie, hier in der Mitte ist sozusagen, ich nenne das jetzt mal Gott, also dieser Raum. Und wir kommen einfach, sehr einfach jetzt formuliert, einfach von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, aber wir fokussieren eigentlich etwas Ähnliches.
Ja, ich denke, dass ich,
Also wenn ich sage als Theologin, ich erfahre zunächst den Glauben, ich habe eine Glaubenserfahrung und aus dieser Gewissheit des Glaubens heraus, wie auch immer die gefüllt ist, in den unterschiedlichen christlichen Ausprägungen oder eben auch anderen religiösen Ausprägungen, das muss ja jetzt nicht christlich im engeren Sinne sein, fühle ich mich getragen und suche. Aber ich suche etwas, wovon ich mich schon getragen fühle. Ihr sucht etwas, wovon ihr euch nicht unbedingt getragen fühlt, sondern vielmehr durch dieses, wie du es beschrieben hast, das immer wieder Denken bringt euch an eine Grenze, die wir aber im Vorfeld schon derer wir gewiss sind.
Ja.
In die Richtung?
Ja, und ich glaube, aber sehr wichtig für die Philosophie ist, dass diese Grenze da ist. Ja, also sozusagen, also das war, glaube ich, eines der großen Errungenschaften von Kant, zu sagen, genau hier ist die Grenze tatsächlich des Denkbaren. Und dahinter ist der Raum des Glaubens, alles schön und gut, aber sozusagen mit der Rationalität kommen wir nur
bis dahin
und nicht weiter. Ja.
Okay, dann jetzt nochmal vielleicht so, um den Kreis vielleicht ein bisschen zu schließen, in Anführungsstrichen. Du sagtest zu Beginn, dass diese Geschichtsphilosophie im deutschen Idealismus auch so ein paar, naja, nicht so hast du es nicht gesagt, aber das Opfer vielleicht und dass der Kolonialismus auch ein Stück weit legitimiert wurde.
Ja, unbedingt.
Ja, durch dieses Streben nach Sinngebung. Aber ist das jetzt nicht, haben wir nicht gerade so ein bisschen herausgearbeitet zusammen, das Problem, das oder man könnte es problematisieren, um es vorsichtiger zu sagen, dass wenn der Mensch von sich aus anfängt, so wie es Kant mit aller Ehrwürdigkeit seines Werkes gegenüber, ja, man kommt an die Grenze. Aber die Frage ist ja, ob der Mensch diese Grenze wahrnimmt.
Ja. Und ich denke, genau das wäre Kants Kritik an genau
heute.
Heute, genau. Aber genau da.
Sag nochmal, was wäre seine Kritik?
Also ich glaube, Kants Kritik genau an dieser Sinnbegebung, auch Legitimierung des Kolonialismus, wäre zu sagen, ja genau, da geht er über diese Grenze hinaus. Dieser Sinn ist eben philosophisch nicht mehr einhaltbar. Und das ist sozusagen der Punkt, wo der deutsche Idealismus tatsächlich über Kant hinausgeht, dass er versucht, unter anderem, diesen Sinn in der Geschichte eben doch philosophisch irgendwie einzuräumen.
Okay, damit kann ich ganz gut arbeiten, Gesa. Jetzt können wir noch mal so zum Schluss vielleicht. Was würdest du denn sagen mit dieser kurzen Unterhaltung, die wir geführt haben, mit Blick auf unsere Gegenwart, in der ja gerade, also ne, du sagtest zu Beginn, postkoloniale, dekoloniale Perspektiven. Wir leben in einer Zeit, in der Polarisierung unser gesellschaftliches Welt Geschehen prägt, wo Diskursräume begrenzter, enger werden, Popularisierung, Rhetorik, Sprachlichkeit sich ja einer, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, geopfert wird, aber zum Teil doch durchaus prekäre Formen, fragile Formen annimmt. Was würdest du sagen, aus deiner philosophischen Perspektive und mit dem, was wir jetzt gesprochen haben, könnte eben da ein Beitrag sein, um da, ne, diesem, ja, um letztendlich, das klingt vollmundig, ich weiß, aber demokratischen Diskurs zu retten.
Ich muss zugeben, ich bin natürlich auch sehr verloren. Also ich weiß auch gerade nicht, was uns heute weiterhelfen könnte. Aber ich glaube, dass die Philosophie immerhin den Beitrag leisten kann, dass sie kritisches Denken lehren kann. Also dass man tatsächlich auf das eigene Denken aufmerksam werden kann und eben die eigene Erkenntnisgrenze immer wieder austestet, hinterfragt und feststellen kann. Und ich glaube, dass auch mit dem Feststellen dieser Grenze oder mit dem Ausloten dieser Grenze dann auch einhergehen kann, ein Raum für den anderen oder das andere offen werden zu lassen.
Ganz herzlichen Dank, Gesa, dass du zu uns gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner sehr vollen Agenda, wie ich weiß. Herzlichen Dank und alles Gute für dich.
Ich danke dir, Ulrike. Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Ciao.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Gesa Wellmann? Philosophisches und theologisches Denken in Beziehung zu setzen, ist schon irgendwie komplex. Aber auf der anderen Seite auch eigentlich ganz einfach. Denn beiden geht es doch irgendwie um was ganz Ähnliches. Die Fragen, die Suche nach dem Sinn, die Frage nach, was ist Gott, die Frage nach dem Unverfügbaren, die Suche nach dem, was es vielleicht noch hinter den menschlichen Möglichkeiten so gibt. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Philosophie mit dem denkenden Subjekt, also der Vernunft, dem Verstand beginnt, während doch die Theologie, so hat es Gesa formuliert, im Vertrauen auf Gott, im Glauben seinen Ausgangspunkt findet. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wortkonzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung, sowie auch weitere Infos zur Sendung.